Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wann verjährt historische Schuld? Also nicht die direkte Schuld eines Einzelnen, sondern eine kollektive Schuld aus späterer Perspektive. Nach 50 Jahren oder nach 100 Jahren oder erst, wenn sie gesühnt bezahlt wird? Das sind Fragen, die die Politik immer wieder beschäftigen, einholen. Aktuell beim Thema Reparationsansprüche nach dem Zweiten Weltkrieg. Anfang Oktober hat Polen ein Gutachten vorgelegt, offiziell per diplomatischer Note ans Außenministerium in Berlin. Darin werden die Weltkriegsschäden in Polen auf mehr als 1 Billion Euro gerechnet. 1 Billion Euro. Und die deutschen Bundesregierungen erteilen solchen Forderungen Absagen. Auch in der Öffentlichkeit gibt es meistens Unverständnis. Aber entspricht das, diese Haltung, den historischen Fakten und Verpflichtungen? Passt sie ins Heute? Patrick Seibel in unserem Schwerpunkt heute über Schuld und die Rolle von Zeit.
Dass der Faktor Zeit eine ganz entscheidende Rolle für die Bewertung von historischen Ereignissen spielt, ist in der Geschichtswissenschaft eine grundlegende Position. Einerseits ist ein gewisser zeitlicher Abstand wichtig, um Vorgänge besser überblicken zu können. Hinzu kommt aber noch ein anderer zeitlicher Effekt. Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ändern sich kulturelle Muster und damit auch die Maßstäbe für die Bewertung von Ereignissen. So kann beispielsweise im Lauf der Jahrzehnte eine Sensibilität für historisches Unrecht wachsen oder sogar erst entstehen. Für Annette Vohwinkel, Zeithistorikerin an der Humboldt-Uni Berlin, ist die deutsche Nachkriegsgeschichte ein gutes Beispiel für die kulturelle Wirkkraft der Zeit, ganz im Gegensatz zur landläufigen Vorstellung.
Intuitiv würde man sagen, je weiter ein Ereignis in die Vergangenheit rückt, desto weiter ist man auch mental oder emotional oder auch politisch davon entfernt. Ich würde sagen, das ist ein Trugschluss, weil es bei bestimmten Ereignissen auch eine Zeit braucht, bis man überhaupt anfängt, darüber zu sprechen und die Dinge historisch oder auch persönlich oder kollektiv zu verarbeiten. Der Fall der sogenannten Wiedergutmachung nach dem Zweiten Weltkrieg ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Feldzug in Polen ist beendet. In einer zusammenhängenden Reihe von Vernichtungsschlachten wurde das polnische Millionenheer geschlagen, gefangen oder versprengt.
In sachlich kühlem Ton meldet die Wehrmacht im Herbst 1939 den militärischen Sieg über Polen. Als der Krieg dann knapp 6 Jahre später vorbei ist, liegt das Land in Trümmern.
Deutschland hat in Polen den ersten Vernichtungskrieg des Zweiten Weltkriegs geführt. Während der ganzen Okkupationspolitik sind ungeheure Massenverbrechen begangen worden.
Der Historiker Karl-Heinz Roth arbeitet für die Stiftung für Sozialgeschichte in Bremen. Er ist Experte für Kriegsschäden im Zweiten Weltkrieg.
Es sind ungeheure Zerstörungen erfolgt. Beispielsweise die fast komplette Zerstörung von Warschau. Das besetzte Polen wurde gleichzeitig der Ort der Shoah, der Massenvernichtung der europäischen Juden. Insgesamt sind 5,2 Millionen Polinnen und Polen der deutschen Okkupationspolitik und den Massenmorden zum Opfer gefallen. Davon waren die Hälfte jüdische Menschen.
Sich diesen Verbrechen zu stellen, das gelingt im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland den wenigsten, erklärt Annette Vohwinkel.
Weil natürlich das Land voll war mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die eine militärische Niederlage erlitten hatten. Aus diesem kollektiven Bewusstsein rauszukommen, braucht es natürlich irgendwie so eine Art Grundkonsens, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte kritisch auseinandersetzen muss. Das kommt uns heute selbstverständlich vor, das war aber nicht selbstverständlich in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg. Und zwar deshalb nicht, weil einfach so viele Leute quasi den öffentlichen Diskurs mit dominiert haben, die eigene Aktien in der Geschichte hatten, die selbst beteiligt waren.
Dazu kommt, dass Deutschland, anders als nach dem Ersten Weltkrieg, nur einen Bruchteil der Reparationen zahlen muss. Auf der Londoner Schuldenkonferenz von 1953 erreicht der deutsche Verhandlungsführer Hermann Josef Abs, unter Hitler einer der führenden Finanzmanager des Reichs, dass die deutschen Reparationsschulden gestundet werden.
Auch hat die deutsche Delegation in der Schlussverhandlung auf das wichtige Moment hingewiesen, das darin begründet liegt, dass Forderungen für Reparationen den Regelungsplan der Vor- und Nachkriegsschulden über den Haufen werfen würde.
Der Aufschub gilt laut Vertragstext bis zum Zeitpunkt der deutschen Vereinigung oder bis zum Abschluss eines Friedensvertrags oder einem vergleichbaren Vertrag. Bis sich das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik ändert und über die NS-Verbrechen geredet wird, dauert es Jahrzehnte. Auch weil viele Täter und Mitläufer in Justiz, Verwaltung und Politik saßen, sagt Karl-Heinz Roth.
Bis zur Sozialrevolte, zur Studentenbewegung der späten 60er Jahre, herrschte ein Restaurationsklima, in dem es eine apologetische Tendenz gab, die Kriegsverbrechen herunterzuspielen und die Kriegsverbrecher zu rehabilitieren. Das ist völlig evident und das ist ja auch in der historischen Forschung aufgeklärt worden.
Ein wichtiges Datum für den Kulturwandel im Umgang mit den deutschen Verbrechen ist der 7. Dezember 1970, so Karl-Heinz Roth.
Dann kam der Kniefall von Willy Brandt vor dem Denkmal der Opfer des jüdischen Aufstands von Warschau.
Der Kanzler rückt jetzt die Schleifern im Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt.
Der Kniefall Willy Brandts stehe symbolisch für einen neuen Umgang mit der deutschen Schuld.
Und der hat natürlich zusammen mit vielen anderen Entwicklungen, beispielsweise den Spätfolgen der Frankfurter Auschwitz-Prozesse, dann aber auch mit den Aufklärungsarbeiten einer kritisch engagierten Geschichtswissenschaft, der hat dann zu einer Veränderung geführt.
Der Historiker schränkt allerdings ein, materiell habe sich trotz veränderter Rhetorik nichts getan.
Man kann am Fall Willy Brandt aber zeigen, dass diese Tendenz, sich zur Schuld, zur historischen Schuld der Nazi-Okkupation und überhaupt der Nazi-Diktatur zu bekennen, keineswegs dazu geführt hat, irgendwelche materiellen Konsequenzen daraus zu ziehen. Sie haben auf der einen Seite den Kniefall, auf der anderen Seite aber interne Diskussionen in der neuen Bundesregierung von 1969-70 bei der Eröffnung der neuen Ostpolitik. Was machen wir, wenn aus Ost-Mitteleuropa und aus Osteuropa Reparations- und Entschädigungsforderungen kommen? Da gab es gutachtliche Stellungnahmen und man hat sich dann darauf verständigt, überhaupt keine Reparationsleistung zu zahlen, sie abzulehnen.
Als weiterer Meilenstein auf dem Weg, sich zumindest verbal zur deutschen Schuld zu bekennen, gilt die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 8. Mai 1985, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem der unsäglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben verloren haben.
Für Annette Vohwinkel markiert von Weizsäckers Rede den bemerkenswerten Wandel im öffentlichen Bewusstsein der Deutschen. Und so sieht sie hier einen Beleg für die These, dass Zeit als solche ein Faktor sein kann, der veränderte Perspektiven erst ermöglicht.
Die große Bewegung, die man jetzt in Deutschland beobachten kann und was Weltgeschichte eher ungewöhnlich ist, ist, dass man sich ja doch ab den 80er Jahren zumindest in Teilen der Gesellschaft darauf verständigt hat, dass eben diese kritische Aufarbeitung und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine Voraussetzung dafür ist, dass man als Demokratie insgesamt gut funktionieren kann.
In den folgenden Jahrzehnten setzt eine intensive Gedenk- und Erinnerungskultur ein. Zugleich betonen die jeweiligen Bundesregierungen bei den Zahlungen an die geschädigten Länder den humanitären und freiwilligen Charakter der Überweisungen. Und zwar auch schon im Rahmen der sogenannten Globalabkommen der 1960er Jahre. Dann kommt die deutsche Vereinigung. Und damit der historische Augenblick, in dem laut dem Londoner Abkommen von 1953 die deutschen Reparationsschulden fällig werden. Doch die Regierungen der Bundesrepublik und der DDR schließen mit den vier einstigen Alliierten USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion keinen formellen Friedensvertrag, sondern den sogenannten 2+4-Vertrag. In diesem wird die Reparationsfrage einfach nicht erwähnt. Länder wie Polen oder auch Griechenland gehen leer aus. Für Karl-Heinz Roth ein klarer Rechtsbruch. Denn nach internationalem Recht dürfen Verträge zwischen Staaten nicht zulasten unbeteiligter Länder gehen.
Diesem Sachverhalt widerspricht der 2+4-Vertrag. Inzwischen sind ja auch erhebliche Teile der damaligen Geheimdokumente zugänglich geworden. Seit Ende der 1990er Jahre war das schon der Fall. Und aus ihnen kann man sehen, wie die deutsche Bundesregierung, unterstützt von den USA, immer darauf gedrängt hat, diesen abschließenden Vertrag nicht als Friedensvertrag anzusehen, weil in einem Friedensvertrag quasi automatisch die Reparationsfrage mit angegangen werden muss. Die Reparationsfrage ist also nicht zufällig, sondern systematisch durchdacht von Anfang an ausgeklammert worden.
Unter Völkerrechtlern sind die Reparationsansprüche umstritten und Deutschland hat sich in dieser Frage nicht der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs unterworfen. Das bedeutet, in Fällen von Reparationsansprüchen kann der Internationale Gerichtshof keine Urteile gegen Deutschland fällen. Die deutsche Haltung halten Historiker wie Karl-Heinz Roth und auch Stefan Lehnstedt, Professor für Holocaust-Studien am Thurow College Berlin, für diskussionswürdig.
Ja, das ist zutiefst widersprüchlich. Ich sehe das auch so, weil es den Eindruck vermittelt, mindestens im Ausland und eben nicht nur in Polen, die Deutschen sind immer gut, um Verzeihung zu bitten, aber das darf nichts kosten. Und dieser Eindruck, also ehrlich gesagt, dieser Eindruck ist schon sehr naheliegend.
Wie sehr setzt sich die deutsche Gesellschaft also eigentlich wirklich mit den Verbrechen der NS-Zeit auseinander? Annette Vohwinkel gehört zu denjenigen, die bemängeln, dass die Verbrechen der Vergangenheit hinter der Fassade einer routinierten Erinnerungskultur zu verschwinden drohen.
Die große Gefahr in Deutschland ist eigentlich, dass wir an so einem Punkt sind, an dem vieles, was diese Vergangenheitsbewältigung und Aufbearbeitung betrifft, eigentlich zu Floskeln erstarrt. Das sind so politische Äußerungen, wo man weiß, die werden von jedem erwartet, der irgendwo einen Kranz niederlegt und das wird dann auch gebetsmühlenartig wiederholt. Was das aber eigentlich heißt, das ist, glaube ich, eine Frage, die offener ist, als sie das lange Zeit gewesen ist.
Aktuell hat Polen seine offenen Reparationsforderungen gegenüber Deutschland angemeldet. Das Gutachten einer Expertenkommission kommt auf eine Schuld in Höhe von 1,3 Billionen Euro. Karl-Heinz Roth, der selbst ein Grundlagenwerk zu den Reparationsforderungen vorgelegt hat, hält die Rechnung für plausibel. Von der Gesamtsumme in Höhe von 1,3 Billionen Euro müsse allerdings, so Karl-Heinz Roth, der Wert der abgetretenen deutschen Ostgebiete sowie die bereits geleisteten Reparationen abgezogen werden, umgerechnet eine Summe von 160 Milliarden Euro. Eine Restschuld von mehr als einer Billion allerdings bliebe. Diese Rechnung bestätigt auch Stefan Lehnstedt. Insgesamt habe Polen damit etwa 13% seiner Forderungen erhalten. Das sei etwa eine ähnliche Größenordnung wie bei den Reparationszahlungen an die Westalliierten, rechnet Lehnstedt vor. Einen großen Unterschied gäbe es dagegen beim Umgang mit den Überlebenden.
Da sehen wir, dass die Überlebenden in Polen grotesk schlechter gestellt sind. Und hier können wir fast über den Faktor 10 können wir reden. Die sind wirklich benachteiligt worden. Viele von denen haben gar nichts erhalten. Viele von denen haben erst im Rahmen der Zwangsarbeiterentschädigung 2001 kleinere Einmalzahlungen, der Durchschnittsbetrag liegt dabei 4.000 Euro, bekommen. Und selbst da haben längst nicht alle was bekommen.
Diesen Überlebenden könnte, so gewollt, schnell geholfen werden, sagt Lehnstedt. Die Namen seien bekannt. Es handle sich um rund 20.000 Personen im höheren Alter und es würden täglich weniger. Schwieriger sei es bei den eigentlichen Reparationen, meint der Historiker, vor allem angesichts der Höhe der geforderten Summe. Aber es müsse ein gesellschaftlicher Dialog zwischen beiden Ländern in Gang kommen, denn vor allem hier in Deutschland sei viel zu wenig über Reparationsansprüche bekannt.
Und dann haben wir diese Berichte, diesen Bericht, und die deutsche Reaktion ist eher spinnt, 1,3 Billionen. Aber vielleicht wäre es mal angemessen, etwas zu sagen im Sinne von, wow, das ist der Schaden, den wir damals angerichtet haben, kaum zu glauben. Und das vielleicht auch mal wahrzunehmen überhaupt, wie kommen die Polen auf diese Summe? Wie gesagt, diese Summe, die ist überhaupt nicht absurd, ja. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich einen Dialog brauchen, der am Ende sehr wohl zu Zahlungen führen kann, aber wo es eben darum geht, die gegenseitigen Positionen auch wahrzunehmen.
Ob die Diskussion um Reparationszahlungen an Polen und auch an Griechenland tatsächlich beginnt, das ist eine politische Frage. HistorikerInnen können dazu nur Anregungen aus der Forschung geben. Ein Beispiel, dass Ansprüche auf Entschädigungen über einen sehr langen Zeitraum zunächst kein öffentliches Thema waren und es dann doch wurden, nennt Annette Vohwinkel. Sie verweist auf die Ansprüche der Nachfahren der Herero und Nama. An Angehörigen dieser namibischen Bevölkerungsgruppen verübten deutsche Kolonialtruppen zwischen 1904 und 1908 Kriegsverbrechen und Völkermord.
Wo oft das Argument gebracht wird, das ist doch jetzt schon so lange her, das muss man doch jetzt endlich mal ruhen lassen. Und da braucht es dann letztendlich eine, ich würde sagen, eine politische Kraft, sowas auf die Agenda zu setzen, und zwar unabhängig davon, der Erfolg ist letztendlich unabhängig davon, wie lange ein Ereignis zurückliegt.
Patrick Seibel über Schuld und Zeit, Deutschlands Umgang mit Reparationsansprüchen.